Labormedizin unterscheidet sich von, sagen wir mal, klinischer Medizin ein bisschen. Unsere Patienten sind sehr standardisiert. Die meisten von ihnen haben einen Durchmesser von 16 mm.
Herzlich willkommen zur 14. Folge von Was bringt Sie zu mir, den Medizin-Podcast. Ich freue mich heute ganz besonders, Professor Georg Endler begrüßen zu dürfen, Labormediziner. Tätig bei labors.at, hat den Lehrstuhl für klinische Chemie an der Sigmund Freud Privatuniversität, unterrichtet auch an der MedUni Wien, ein Allrounder sozusagen. Herzlich willkommen, Professor Endler.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Professor Endler, meine erste Frage immer im Podcast ist so quasi, was bringt Ihre Patienten und Patientinnen zu Ihnen? In Ihrem Fall sind es aber Proben von den Patientinnen.
Ja, Labormedizin unterscheidet sich von, sagen wir mal, klinischer Medizin ein bisschen. Unsere Patienten sind sehr standardisiert. Die meisten von ihnen haben einen Durchmesser von 16 mm und reden nicht sehr viel. Es ist ein bisschen gelogen. Wir haben selbstverständlich auch Blutabnahmen. Das heißt, wir machen pro Tag über 2000 Blutabnahmen bei den Patienten. Das heißt, die Patienten kommen zu uns, weil in den meisten Fällen, weil sie vom Arzt geschickt werden, weil der ein Problem hat, eine weitere Diagnose haben möchte und dazu auch einen Laborbefund braucht.
Man kann sich die moderne Medizin eigentlich ohne Labor kaum vorstellen. Eine Freundin von mir hat mal zu mir gesagt, kaum sieht man dich, ist man schon im Labor. Und als Internistin, finde ich, ist die Labormedizin etwas, was man unbedingt braucht, um die sogenannten inneren Werte zu sehen.
Das sehe ich auch so und das ist ja für mich auch das Spannende, dass man sozusagen, wir sind eine Hilfsdisziplin, das heißt am besten, man sieht nichts vom Labor und es funktioniert und es liefert die richtigen Werte, aber in Wirklichkeit geht es nicht mehr ohne Labor. Und wir 60% der Diagnosen brauchen den einen oder anderen Laborwert. Und wir brauchen das natürlich auch, um die Therapie zu überwachen oder sonst sozusagen auch Vorsorgemedizin zu betreiben. Vorsorge spielt sich zu einem Teil im Labor ab, ein bisschen zu viel für meinen Geschmack, muss ich sagen, aber das ist auch die moderne Zeit.
Ja. Gehen wir genau zur Vorsorge, weil mein Gefühl ist manchmal, dass manche Patientinnen und Patienten gleich einmal alles, was geht, bestimmen wollen. Und wenn es darum geht, ja, können wir in der Blutabnahme am besten so viel wie möglich machen? Und da muss ich bremsen und sagen, na ja, wir müssen die Vortestwahrscheinlichkeit, die Sinnhaftigkeit hinterfragen. Was wird in der Vorsorge so angeboten?
Das ist ein sehr guter Punkt. Man muss auch unterscheiden, habe ich jetzt einen Verdacht auf eine Erkrankung und möchte das bestätigen oder widerlegen, das ist sozusagen die Domäne der ganzen Spezialtests, oder habe ich sozusagen einen gesunden, vermeintlich gesunden Patienten da und möchte schauen, ob es Dinge gibt, die ich noch nicht entdeckt habe und die ich entdecken möchte. Und das ist ein ganz kleiner Teil der Labormedizin. Der Großteil ist sozusagen eigentlich Bestätigung auf einen klinischen Verdacht und einen ganz kleinen Teil dieser Laborwerte macht es wirklich Sinn, sozusagen ohne Verdacht zu screenen. Das ist natürlich der Cholesterinspiegel, das LDL-Cholesterin ist einer der wichtigsten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist natürlich auch, sind das natürlich die Nierenwerte auch, weil es die Nierenerkrankungen sehr lang unentdeckt sind und man damit sozusagen recht früh die Nierenwerte, also die Störungen der Nierenwerte erkennen kann. Umgekehrt muss man sagen, es macht überhaupt keinen Sinn, alles zu testen. Das, was Sie bekommen, ist eine Riesenmenge Daten, die Ihnen aber nicht weiterhilft.
Auch statistisch gesehen habe ich einfach die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas aus der Reihe tanzt und dann zerbrechen wir uns alle den Kopf, was das bedeutet.
Richtig, und das ist ein bisschen ein Phänomen der modernen Medizin, dass wir nicht zu wenig wissen über den Patienten, sondern fast zu viel. Und das sieht man auch ganz gut bei den Laborwerten. In der Labormedizin ist bei fast jedem Wert ein Referenzbereich. Aber Referenzbereich heißt eigentlich nur, ich nehme 120 gesunde Personen und die mittleren 95% der Werte, die ich davon bekomme, sind sozusagen mein Referenzbereich. Das heißt, auch eine gesunde Person kann bei einem Laborwert mehr oder weniger einen Wert außerhalb des Referenzbereichs haben mit einer Wahrscheinlichkeit von 5%. Das heißt, wenn ich jetzt aber 20 Labortests mache, habe ich eine ziemlich gute Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwo ein Sternchen sehe. Deswegen Ist es auch so, dass ich, obwohl ich natürlich als Labormediziner der Meinung bin, dass das Labor das Wichtigste ist,
da sind wir uns einig.
Ist das natürlich ein Thema, dass man, je mehr Labortests man macht, desto mehr Werte bekommt man, die außerhalb des Referenzbereichs sind, obwohl der Patient per se gesund ist. Mhm. Auch das ist ein Thema, wo man sozusagen immer schauen muss, wenn ich eine Vorsorge betreiben möchte, muss ich mich auf Werte beschränken, wo ich sozusagen etwas entdecke, was häufig ist natürlich, und das ich auch behandeln kann.
Genau, Sie haben ja auch eine Publikation zum Thema Gamma-GT, dass das mit der Sterblichkeit korreliert, ja. Also dieser Leberwert.
Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte, und das ist etwas, wo man natürlich ein bisschen aufpassen muss. Gamma-GT ist wahnsinnig häufig erhöht. Mhm. Ja. Das heißt, wenn Sie als Patient zu einem Arzt gehen, haben Sie eine 30-prozentige Chance, dass Ihre Gamma-GT leicht erhöht ist. Die häufigste Ursache sind zum Beispiel Virusinfekte, die natürlich wieder vergehen, oder eine leichte Fettleber, die mehr oder weniger ausgeprägt sein kann. Das muss nicht unbedingt durch Alkohol sein, das kann auch sozusagen durch einen besonders ernährungsfreudigen oder genussfreudigen Lebensstil sein. Dem sollte man nachgehen. Die Gamma-GT per se macht selbst nicht krank, aber natürlich die Fettleber ist einer der Risikofaktoren für das sogenannte metabolische Syndrom. Das heißt, die Patienten entwickeln leicht einen Diabetes, haben häufiger erhöhte Blutzuckerspiegel,
Blutfette
und sind damit natürlich auch mit einem erhöhten Risiko behaftet, dann eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu bekommen.
Und dann aber im Sinne der Vorsorge habe ich so quasi ein Panel, ein Blutbild, die Leberwerte, die Nierenwerte, die Cholesterinwerte und vor allem die LDL-Werte, und kann da ein bisschen ein Gefühl kriegen, in welchem Risikobereich die Patienten sind, natürlich auch Zuckerwerte, Schilddrüsenwerte, macht Sinn, zum Beispiel Impftiter zu bestimmen im Rahmen der Vorsorge?
Nein, es macht es nicht. Es gibt ganz wenige Impftiter, wo es wirklich harte wissenschaftliche Daten gibt, dass diese Impftiter sozusagen korreliert mit der Dauer ihres Impfschutzes. Es gibt einen Impfplan, der in Österreich jedes Jahr aktualisiert wird von Experten, die sich monatelang damit beschäftigen, in dem sozusagen festgelegt wird, es ist sinnvoller, mehr oder weniger diese fixen Impfintervalle aufzugreifen. Es gibt auch dieses Phänomen, nichts, von dem wir alle glauben, dieser Überimpfung, dass man zu viel geimpft wird und dass das schädlich sein könnte.
Genau, jetzt wurde vor kurzem veröffentlicht der Fall von einem Mann, der sich 217 Mal gegen Covid geimpft hat, und da war nichts eigentlich.
Da war nichts, und wie Sie sehen, es hat offensichtlich gewirkt und es hat ihm nicht geschadet. Natürlich wird man sich nicht jetzt unnötig dauernd impfen lassen, aber sagen wir so, die Impfintervalle, die im Impfplan festgelegt sind, sind durchaus normal. Und es wäre schön, wenn man sich an diese Impfintervalle halten könnte.
Absolut, ja. Das kann ich nur zustimmen und bestätigen.
Es gibt ganz wenig Fälle, wo es wirklich einen Sinn macht, diese Impftiter zu bestimmen. Zum Beispiel, wenn der Patient jetzt eine Immunsuppression hat und man sagt, okay, der hat Medikamente, die mein Immunsystem so hemmen, dass ich mir nicht sicher bin, ob der noch einen Impfschutz hat. Oder wenn der Patient es beim besten Willen nicht weiß, das haben wir manchmal bei Personen, die sozusagen aus dem Ausland kommen oder einen Impfpass verloren haben oder das aus irgendeinem Grund nicht wissen, kann man das bestimmen. In den meisten Fällen ist es wahrscheinlich sinnvoller, den aufzufrischen. Gerade auch bei den klassischen Impfungen, ein Riesenthema ist zum Beispiel Keuchhusten, der wieder im Kommen ist.
Ja, total.
Wo man eigentlich sinnvollerweise ein bisschen häufiger auffrischen sollte. Ein heißer Tipp, schauen Sie mal nach, wann Ihre letzte Tetanus- und Keuchhustenimpfung ist. Meistens ist sie irgendwann in der Schule passiert. Und das ist deutlich länger als die 10 Jahre, wo man eigentlich auffrischen sollte.
Also ich finde es so toll, dass Sie das sagen, weil das sage ich auch meinen Patientinnen. Bevor wir irgendwelche Titer bestimmen, lassen Sie sich bitte doch impfen. Schauen Sie, wie up-to-date Ihre Impfungen sind, und das war's.
Richtig, genau.
Da kann man bessere Vorsorge damit betreiben.
Hat man eine bessere Vorsorge, und es ist sozusagen, es gibt keine nachteiligen Effekte, wenn man sich einmal zu viel impfen lässt. Und wie gesagt, natürlich freiwillig, so schön ist es nicht, gestochen zu werden, das wissen wir.
Genau. Aber es bringt schon was. Also es macht einen Unterschied.
Es bringt sicher mehr, als zuerst eine Blutabnahme und sich dann impfen zu lassen.
Genau. Wie schaut ein normaler Tag im Leben eines Labormediziners aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Ein normaler Tag im Leben eines Labormediziners ist eigentlich so, dass es kaum normale Tage gibt. Wir sind eigentlich, nachdem wir beschäftigen, wir, im Gegensatz zu einem normalen Arzt, der sozusagen einen Patienten behandelt, dann ist er fertig, dann behandelt er den nächsten Patienten, haben wir natürlich viele Röhrchen. Wir haben Mitarbeiter, die sich darum kümmern, die fantastisch ausgebildet sind und das meistens besser wissen als ich, was zu tun ist, die sich um die Logistik kümmern, um das Zentrifugieren, um das Bedienen der Geräte. Und wir haben in unserem Fall bis zu 10.000 Proben, Patienten an einem Tag. Das sind meistens so 15.000 bis 25.000 Röhrchen, oft 2.000 bis 3.000 Harnbecher, die wir bekommen.
Wahnsinn.
Das heißt, bei uns ist sehr viel Organisation. Wir versuchen auch natürlich, ein Riesenthema ist die Qualitätssicherung, weil wir natürlich wahnsinnig darauf schauen müssen, dass unsere Geräte richtig messen. Mittlerweile sind sie sehr gut. Aber das heißt, es ist sozusagen etwas Organisatorisches und wir versuchen sozusagen auch Abläufe zu koordinieren, dass das parallel gearbeitet wird, dass das möglichst schnell und richtig bearbeitet wird. Der zweite Riesenpunkt ist natürlich, dass wir diese Laborwerte, die die Geräte produzieren, immer auch kontrollieren. Wir haben ein zweistufiges Qualitätssicherungssystem. Eine biomedizinische Analytikerin schaut einmal, ob das technisch alles richtig gemacht wurde. Es wird jede Analyse wird, bevor wir überhaupt anfangen, einmal mit zwei Kontrollen kontrolliert. Es wird das Gerät kalibriert und das ist jetzt bei 400 bis 600 Analysen, die in einem größeren Labor passieren, schon recht aufwendig. Dann wird die Analyse gemacht, sie wird dann von der biomedizinischen Analytikerin freigegeben und der Gesamtbefund wird noch einmal von einem Arzt durchgeschaut, um zu schauen, ob dort etwas Pathologisches ist, also irgendetwas ist, was entweder unplausibel ist, auch das passiert natürlich.
Wie gehen Sie mit solchen Befunden um? Weil es kommt sicher mal vor, dass irgendwelche Werte katastrophal hoch sind und vielleicht lebensbedrohlich. Wie funktioniert dann die Chain of Command?
Die Chain of Command ist, dass sozusagen der Arzt dann sozusagen diesen Befund bewertet und dann versucht natürlich den zuweisenden Arzt zu erreichen. Das betrifft, wir haben pro Tag um die 60 Patienten, wo wir direkt versuchen, den Arzt anzurufen, weil der Patient ein erhöhtes Troponin hat. Troponin ist ein Herzinfarktmarker. Das heißt, es wäre durchaus möglich, dass der Patient einen Herzinfarkt hat. Wir haben natürlich Patienten, und das sieht der Arzt nicht, die jetzt so gravierende pathologische Werte haben, dass er wirklich lebensbedrohlich krank ist. Und da kommunizieren wir direkt mit dem behandelnden Arzt. Der schickt ihn dann ins Spital. Und es ist erstaunlich, wie oft das passiert und das funktioniert ausgezeichnet, muss man sagen.
Mir ist das ganz am Anfang passiert, da hatte ich eine Patientin und habe auch nach der Untersuchung ein Blut abgenommen, ins Labor geschickt und kriegt den Anruf, dass Troponin T ist um die 1000 und die Patientin so 40 Jahre, eigentlich klinisch gesund, hat mich sehr erschrocken. Der Vater der Patientin war auch mir bekannter Arzt und da habe ich mir schon sehr große Sorgen gemacht. Meine 40-jährige Frau, was ist das hier da jetzt los? Und habe versucht, also das Labor hat mich angerufen, dann habe ich versucht, die Patientin zu erreichen und sie ist Lehrerin, es war so am Vormittag, natürlich keiner hebt ab. Über Ecken bin ich dann zum Vater gekommen, also es war ein Riesentrara. Letztendlich war alles in Ordnung. Sie ist auf der Notfall dann gegangen und alle haben sich gefürchtet, aber ich habe daraus gelernt, Sicherheit geht vor und lieber einmal zu viel als zu wenig, weil das Gegenteil ist deutlich gefährlicher.
Und das ist natürlich ein großes Thema, das muss man auch immer bedenken. Ein Laborwert per se ist jetzt nicht,
ist kein Herzinfarkt,
ist kein Herzinfarkt, sondern dazu gehört natürlich auch ein Patient, der eine entsprechende Symptomatik hat, ein Herzkranzgefäß, das sozusagen zugegangen ist und das man natürlich akut behandeln muss. Das heißt, aus einem Laborwert können wir nicht alles schließen, was sozusagen da irgendwo im Hintergrund ist. Es gibt natürlich auch, Gott sei Dank, ziemlich selten, und das ist etwas sehr Exotisches, Messfehler aufgrund von irgendwelchen Faktoren, die unsere Messung beeinflussen. Manchmal wissen wir das. Das sind zum Beispiel ein Nahrungsergänzungsmittel, die unsere Messergebnisse beeinflussen. Manchmal auch Medikamente, die das stören. Zum Beispiel manche Antibiotika stören unsere Nierenwerte. Oder das klassische Biotin, das manche Leute für Haut nehmen, kann unsere immunologischen Tests stören. Wir wundern uns dann immer, warum eine junge Frau so hohe Testosteronspiegel hat, und wir denken uns, das gibt's jetzt nicht.
Und dann stellt sich heraus,
sie hat irgendwas. Vorher ihre Nahrungsergänzungsmittel genommen. Auch das ist unsere Bitte. Bitte vor der Blutabnahme keine Medikamente nehmen und auch keine Nahrungsergänzungsmittel. Das muss man mittlerweile dazu sagen. Für viele gehört das einfach dazu, dass man Vitamine
zum Lebensstil
nimmt.
Ja,
auch das ist völlig in Ordnung natürlich, aber an dem Tag bitte keine Nahrungsergänzungsmittel nehmen oder sie erst nachher nehmen.
Wie ist es mit dem Nüchternsein im Labor? Weil früher war es ja wie eine Religion, so nicht kein Wasser trinken, kommen da ausgetrocknete Patienten zur Blutabnahme.
Dieser Mythos, dass Patienten für alle Analysen nüchtern sein müssen, ist eine gewisse traditionelle Form der medizinischen Folter, würde ich einmal sagen. Es gibt ganz wenig Laborwerte, wo man nüchtern sein sollte. Das ist natürlich der Blutzucker, wo man 12 Stunden vorher nichts essen, nichts trinken sollte. Und das sind die Triglyceride, wo es günstig wäre, aber nicht wirklich zwingend notwendig, dass man auch 12 Stunden nichts essen, nichts trinken soll. Wasser darf man selbstverständlich trinken. Bitte keinen Kaffee, wenn es geht. Also
keine Verdünnsäfte, kein
natürlich
Alkohol.
Keine Verdünnsäfte, keinen Alkohol. Aber man sagt, dass 12 Stunden nüchtern sein gilt als nüchtern. Aber es ist eben, wie gesagt, nur der Blutzucker und die Triglyceride, die jetzt bei einer Routine-Laboruntersuchung sozusagen bedeuten, dass man nüchtern sein sollte. Für alles andere müssen Sie nicht nüchtern sein und Sie müssen auch nicht um 7 in der Früh kommen, sondern Sie dürfen auch um 10, wenn Sie lieber ein bisschen länger schlafen, ins Labor kommen. Auch da passiert nichts.
Genau. Das ist sehr wichtig zu sagen, weil dieses "Ich muss ins Labor gehen" wird schon sehr stressig von vielen Patienten und aufgenommen.
Wir haben sehr, gerade bei älteren Patienten, die dann mehr oder weniger nichts getrunken haben, die dann leichter kollabieren, haben wir oft dann sozusagen das Problem, dass das sehr belastend sein kann. Und selbstverständlich dürfen Sie vorher Wasser trinken. Das ist überhaupt kein Thema.
Sie haben erzählt, Sie haben sehr viele Proben an einem Tag und es läuft sehr viel mit automatisierten Prozessen. Was hat sich da im Rahmen der letzten Jahrzehnte verändert in der Labormedizin? Weil es ist inzwischen auch sehr viel natürlich auf Software und Gerätschaften und so weiter. Da pipettieren nicht mehr 500 Pipettierer an einem Tisch, sondern es läuft automatisch. Was sind so die Vor- und Nachteile?
Der große Vorteil ist, dass diese Automaten mehr oder weniger konstant arbeiten. Man muss sagen, diese Automatisierung gibt es eigentlich seit den letzten 30 Jahren. Also die Idee, dass jede Probe persönlich von einem Mitarbeiter pipettiert wird und der eine Wert nach dem anderen gemacht wird, das gab es in den späten 80er Jahren, hat sich das bereits aufgehört. Warum? Weil ja auch die Laboranalysen immer mehr geworden sind. Also wir haben mittlerweile, also damals in den frühen 80ern oder 70er Jahren gab es 10 verschiedene Analysen, die das Labor zusammengebracht hat. Jedes Labor hat 50 Proben am Tag bearbeitet, das war es dann schon. Und dort waren 30 Leute beschäftigt. Jetzt haben wir sozusagen eine Automatisierung. Das ist ein gewaltiger Vorteil natürlich, weil diese Automaten viel konstanter arbeiten, viel präziser. Aber es geht nach wie vor nicht ohne den Menschen. Blutbilder zum Beispiel machen wir 3.000 bis 4.000 am Tag in etwa. Aber jedes zehnte Blutbild muss auf jeden Fall immer ein Mensch kontrollieren im Mikroskop. Und der ist auch noch nicht durch KI ersetzbar. Wir haben es versucht, es war sinnlos.
Das ist sehr erfreulich.
Und für uns erstaunlich ist, wir haben sozusagen relativ viele Analysen. Wir sind auch gewachsen, was so wie jedes Labor natürlich.
Mhm. Aber Sie sind das größte Labor in Österreich, stimmt
das? Wir sind derzeit das größte Labor in Österreich. Man muss da immer ein bisschen aufpassen. Mhm, natürlich, es wird jetzt wahrscheinlich dann irgendwann in den nächsten 5 Jahren ein größeres kommen. Wir sind in Wien eines von den 3 niedergelassenen Labors in Wien, die jeder ungefähr ein Drittel der niedergelassenen Ärzte und Patienten versorgen. Mhm. Und das ist auch ein bisschen für mich wahnsinnig interessant, so im Vergleich zu sehen. Die anderen haben in etwa gleich viele Proben, plus, minus, machen selbstverständlich auch sehr gute Arbeit. Und da ist auch für mich ganz interessant, der Vergleich zu sehen zu dem, was im Spital abspielt.
Mhm. Was ist also da der Unterschied?
Der Unterschied ist, dass wir viel mehr Patienten haben. Natürlich haben wir weniger Spezialanalysen, aber im Vergleich zu den Spitälern des Wiener Krankenanstaltenverbundes machen wir in etwa gleich viele Analysen wie alle Spitäler des Wiener Krankenanstaltenverbundes gemeinsam. Mhm. Man kann das natürlich nicht vergleichen. Die machen eine hervorragende Analytik, die machen Spezialanalysen, sie machen ein Notfalllabor. Mhm. Sie haben in einem Spital innerhalb einer Stunde den Befund. Das würden wir nicht schaffen, allein vom Transport, bis der Fahrer von ihrer Ordination sozusagen bei uns ist. Wenn ein Stau ist, dauert es länger.
Aber ich muss sagen, eigentlich aus meiner Erfahrung, wenn ich die Proben zu Ihnen zu Mittag schicke, habe ich oft am Abend die Ergebnisse.
Ja.
Und das ist schon ein Riesenservice. Und da sind wir in Wien extrem verwöhnt.
Natürlich, das ist etwas, was wir auch, was die niedergelassenen Labors natürlich auch versuchen, dass sie 90% ihrer Analysen innerhalb eines Tages sozusagen verfügbar haben. Das brauchen sie aber auch unbedingt, weil sie am nächsten Tag gerne den Patienten weiter behandeln würden.
Genau.
Und die Themen, dass man sozusagen jetzt 2 Wochen auf einen Befund wartet, auch das passiert natürlich bei Spezialanalysen. Nur für die tägliche Routine ist das ja nicht mehr ganz darstellbar, weil sie auch irgendwann zu einem Ergebnis kommen müssen. Dort, wo wir relativ lange brauchen, aber das ist leider nach wie vor so, ist die Mikrobiologie, wo man doch 2 Tage auf eine Harnkultur und eine Resistenzbestimmung warten muss. Das liegt daran, dass diese Bakterien leider vorher wachsen müssen, bevor ich sie bestimmen kann.
So ist es. Genau, die schicken keine Mail.
Die schicken keine Mail, dass sie jetzt sozusagen,
wer sie sind.
Vielleicht wird es da auch neue Verfahren geben, so wie PCR-Techniken. Im Augenblick ist das ein bisschen im Umbruch und das wird, glaube ich, das, wo sich in den nächsten Jahren am meisten ändern wird, mit den neuen molekularbiologischen Methoden, wo wir dann sozusagen auch diese Erregerdiagnostik rascher machen können.
Ja, aber ich muss sagen, die Zusammenarbeit, der Service ist einwandfrei. Und das ist auch also ein Hilfsfach. Und ich jetzt als niedergelassene Ärztin kann nur sagen, es funktioniert sehr gut mit dem Probentransport, mit der Kommunikation, der elektronischen Kommunikation. Und da bietet Labors einen extrem guten Service an.
Ja, vielen Dank, das freut uns und das ist auch für mich die größte Herausforderung, weil ein Laborwerte sind letztendlich Daten, aber wie ich aus diesen Daten sozusagen für den Arzt und für den Patienten sinnvolle Informationen generieren kann, ist meine große Herausforderung und das ist, was mich persönlich an meinem Beruf am meisten interessiert, dass man sozusagen wirklich dann diese Unmengen an Daten, die wir produzieren, in sinnvolle Informationen umwandelt und dem Arzt dann sozusagen hilft, die richtige Diagnose zu stellen.
Genau, und sich nicht in einen Biomarker-Dschungel verirrt. Das ist das Nächste.
Das ist das Nächste und das Thema ist ja auch einerseits dieser Biomarker-Dschungel und andererseits machen Sie damit sozusagen, verunsichern Sie den Patienten, werden aber auch selbst auf eine falsche Fährte geschickt.
Genau. Okay. Sie haben ja auch zum Thema rheumatologische Erkrankungen ein bisschen publiziert, ja. Weil da gibt es natürlich auch viele Autoantikörper und da kann man leicht einmal den Faden verlieren.
Das ist richtig und gerade da ist ein Riesenproblem. Der Autoantikörper macht keine Krankheit. Mhm, ja. Bitte machen Sie nicht den Fehler, Ihren Rheumafaktor bestimmen zu lassen. Sollten Sie über 50 sein, so wie ich, jeder Zehnte hat erhöhte Rheumafaktoren, hat aber selbst kein Rheuma. Mhm. Also das heißt, nur wenn Sie eine entsprechende Symptomatik haben, zum Beispiel es tun Ihnen die Handgelenke weh, die Fingergrundgelenke, Sie haben das, es ist stärker in der Früh, also typische Rheumasymptomatik, dann macht es einen Sinn sozusagen, wenn dann der Rheumafaktor dazu passt, ist das eine gute Bestätigung. Umgekehrt, ein Antikörper allein macht keine Krankheit. Besonders problematisch ist das bei Schilddrüsenantikörpern, weil ungefähr 30-40% der Frauen über 50 und wahrscheinlich auch der Männer haben erhöhte Schilddrüsenantikörper, haben aber kein Schilddrüsenproblem.
Genau.
Und natürlich ist das dann unangenehm, dann halt, was heißt das? Mhm. Muss ich aufpassen? Es gibt auch bei Autoimmunerkrankungen derzeit noch keine Vorsorge. Das heißt, selbst wenn man einen Antikörper hat und überlegt, habe ich vielleicht ein erhöhtes Risiko zu erkranken, es gibt keine Vorsorge. Man kann nur regelmäßig sozusagen seine Schilddrüse kontrollieren oder schauen, ob man Symptome hat.
Richtig. Also auch die Symptome, nicht jedes Symptom, das man irgendwann mal hat, dass ich einen trockenen Mund oder sonst was habe, ist jetzt auf diesen einen Antikörper zurückzuführen.
Selbstverständlich nicht. Sie dürfen auch einmal aufgeregt oder frisch verliebt sein und deswegen einen trockenen Mund haben. Das muss jetzt keine Autoimmunerkrankung sein. Ein Riesenthema und ein Riesenproblem ist auch nach wie vor Long-Covid.
Mhm. Gibt es da Biomarker dafür?
Keine vernünftigen. Mhm. Ja, es ist immer wieder diskutiert. Wir wissen nach wie vor nicht wirklich, was die Ursache für Long-Covid ist. Und es dürfte auch so sein, dass es nicht eine Ursache gibt, sondern mehrere unterschiedliche Ursachen. Deswegen tun wir uns da besonders schwer. Es gibt die Hypothese, dass das ein Autoimmunphänomen ist, dass man nach einer Viruserkrankung sozusagen irgendwie Antikörper gegen eigene Körperstrukturen entwickelt. Die kann man natürlich messen. Das können Sie bei jedem Virusinfekt messen. Es gibt jetzt Antikörper gegen Teile von Nervenzellen, gegen Rezeptoren, diese G-Protein-Coupled Receptors, die sogenannten Antibodies oder Antikörper gegen beta-adrenerge Rezeptoren, die diskutiert werden. Das große Problem ist, die kommen zwar bei ungefähr 80% der Patienten mit Long-Covid und Fatigue kann man die nachweisen, aber wahrscheinlich bei 40-50% der Patienten, die Covid hatten, aber keine Long-Covid-Symptomatik. Das heißt, in Wirklichkeit ist das etwas, was möglicherweise ein Effekt einer Infektion ist, möglicherweise etwas damit zu tun hat. In Wirklichkeit ist das eine klinische Diagnose, wo Ihnen das Labor nicht weiterhelfen kann.
Also auch hier Befinden schlägt Befunde sozusagen.
Das ist richtig.
Wie ist es jetzt zum Beispiel mit Bestimmungen aus dem Vollblut versus Serum? Weil da gibt es in letzter Zeit Patienten, die sagen, ja, aber ich habe gehört, das kann man aus Vollblut machen und bringt man das irgendwelche Vorteile?
Da geht es vor allem um die Elektrolyte im Vollblut, die sehr modern sind. Man muss dazu sagen, es gibt sehr viele Elektrolyte, die ganz, ganz wichtig sind in den menschlichen Stoffwechsel. Zum Beispiel das Natrium, also das Salz, kennen Sie als Kochsalz auf gut Deutsch, ist der wichtigste Elektrolyt, der irgendwo außerhalb der Zellen herumschwimmt. In den Zellen kommt er praktisch nicht vor. Deswegen messen wir das auch immer aus dem Serum. Bei Kalium zum Beispiel ist das umgekehrt.
Umgekehrt, genau.
Also es ist innerhalb der Zellen und kommt außerhalb nicht vor. Wenn Sie diese Elektrolyte jetzt innerhalb und außerhalb der Zellen gemeinsam messen, dann haben Sie mehr oder weniger eine Mischung, wo Sie sehr wenig Aussagekraft haben. Es gibt ganz wenige Analysen, wo man sagt, naja, da messe ich besser innerhalb der Blutzellen, weil die häufiger vorkommen. Das sind eigentlich nur immunsuppressiver Cyclosporin. Selbst bei Magnesium ist das ein erbitterter Streitfall, ob das Magnesium im Vollblut dem anderen überlegen ist. In Wirklichkeit haben sie da so viele Schwankungsbreiten dabei. Das heißt, manche haben mehr rote Blutkörperchen, manche haben weniger, dass sie das eigentlich dann nicht mehr wirklich verwerten können. Es ist in den meisten Fällen sinnvoller, das aus dem Serum zu messen. Und in ganz wenigen Fällen, wo man wirklich so in die Richtung geht, Magnesiummangel, ich weiß nicht, kann man überlegen, macht das einen Sinn, das aus dem Vollblut zu messen? In Wirklichkeit ist es so, wenn Sie den Verdacht haben auf Magnesiummangel, bitte nehmen Sie einfach Magnesium.
Befinden schlägt Befunde,
und
ja.
Wenn Sie sich besser fühlen, umso besser.
Herr Professor Endler, wie sind Sie zur Labormedizin gekommen?
Das ist ganz was Komisches. Ich muss gestehen, ich habe einen Onkel, der Labormediziner ist. Daher wusste ich, dass es dieses Fach gibt. Die meisten wissen das ja gar nicht während des Studiums, dass es
das auch stimmt, ja.
Sozusagen nicht nur am Patienten Ärzte gibt, sondern irgendwo im Keller, in der Pathologie oder den Pathologen kennt man gerade noch. Aber Labormediziner, Blutgruppen, Serologen, Mikrobiologen sind etwas relativ Exotisches. Ich wollte das eigentlich immer schon machen und habe auch Medizin studiert mit dem Ziel, Labormedizin zu machen.
Wahnsinn.
Ja, also auch das ist ein bisschen atypisch, weil mich auch die Chemie interessiert hat, diese Stoffwechselvorgänge und auch diese Möglichkeit sozusagen, ein bisschen sozusagen den Patienten von einer anderen Perspektive zu sehen.
Man hat immer dieses klassische Bild der Medizin, wo es eigentlich darum geht, ja, was weiß ich, Grey's Anatomy oder ER und so weiter, wo alles so mit schweren ethischen Entscheidungen und bla bla bla, es menschelt so viel, dass einem schlecht wird. Und ich denke mir, das ist etwas, wo man am Patienten zwar ist und extrem genau arbeiten kann und extrem einen tollen Beitrag hat und man nicht unbedingt Frontline sein muss.
Das ist richtig und das ist, man muss auch dazu sagen, auch diese heroische Medizin funktioniert nicht ohne die stillen Helden im Hintergrund. Das muss jetzt nicht Labormedizin sein, das sind die Anästhesisten, die im OP einfach dafür sorgen, dass der Patient die Operation überlebt. Das sind genauso die Radiologen, die hervorragende Arbeit machen, wo sich das unglaublich viel getan hat. Also es gibt sehr viele andere Disziplinen, ohne die eine moderne Medizin gar nicht mehr geht und die sozusagen still im Hintergrund arbeiten.
Falls wir Medizinstudierende oder Jungärzte haben, die uns zuhören, muss man das immer wieder betonen, dass es verschiedene Fachrichtungen gibt,
richtig,
die verschieden schön sind.
Die alle schön sind natürlich und alle ihre Vor- und ihre Nachteile haben. Und es gibt auch sozusagen Fachrichtungen, wo man jetzt weniger das unmittelbare Erfolgserlebnis hat. Hurra, ich habe jetzt diesen Patienten gerettet. Aber die trotzdem interessant sind und wahrscheinlich für manche vielleicht das Richtige sind.
Ja, mein Mann, der ist Molekularbiologe und als er beim Zivildienst war, hat er sich gedacht, Arzt sein wäre nichts für mich, weil die Patientenkontakte und so weiter, er ist sehr analytisch, sehr genau. Und zu der Zeit ist ihm gar nicht die Idee gekommen, dass es andere Fächer auch gibt, wo man genauso viel Spaß an der Arbeit haben kann. Also das ist einmal eine Werbung für die Labormedizin.
Für die Labormedizin, aber auch natürlich für die Pathologie. Auch ohne Pathologie geht es nicht. Die Pathologie hat auch fantastische Fortschritte gemacht, was die Krebsdiagnostik betrifft. Und 90% des Fortschritts, die wir jetzt bei der Krebstherapie haben, sind eigentlich die Pathologen, die da weitergemacht haben. Genauso die Radiologie, die wirklich tolle Dinge macht, bis hin zu Herzklappen, die da gemeinsam mit Kardiologen eingesetzt werden. Also da gibt es durchaus auch Fächer, die sozusagen jetzt
die was weiterbringen
und die oft sozusagen im Hintergrund arbeiten. Ich persönlich muss sagen, ich habe Patientenkontakte wahnsinnig gerne. Ich plaudere auch gerne mit Patienten. Und wir haben immer wieder Patienten natürlich, die Fragen haben, die zu uns kommen, die wir beraten oder auch unangenehmerweise aufklären müssen, dass sie jetzt eine HIV-Infektion haben, was sie weiter tun. Auch das passiert oft genug. Leider noch immer viel zu oft. Aber auch diese Dinge gehören natürlich dazu. Also es ist nicht so, dass der Labormediziner nie einen Patienten sieht. Wir stellen Patienten mit Makomar ein, das heißt Patienten, die Blutverdünner brauchen und noch das alte Makoma nehmen. Die müssen ja alle 6 Wochen zur Kontrolle. Auch das übernehmen wir gerne. Mhm. Das heißt, es ist nicht so, dass Labormediziner
Patientenkontakt haben.
Keinen Patientenkontakt haben. Aber es ist natürlich nicht vergleichbar mit dem, was
auf einer Notaufnahme oder sonst was. Ja. Wenn es um Populärkultur geht, weil ich gerade Grey's Anatomy ER erwähnt habe, gibt es schon etwas zu Labormedizin. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen oder davon gehört haben. Es gibt die Amerikanerin Elizabeth Holmes. Da gab es auch ein Netflix, glaube ich, Doku drüber. Das hat sich als ultimativer Schwindel rausgestellt, weil sie wollte so eine Maschine erfinden, wo man mit einem Bluttropfen quasi alle Krankheiten der Welt diagnostiziert. Sie hatte viele Investoren und alle sind draufgesprungen. Und wenn man nur ein bisschen eine Ahnung von Medizin oder von Labormedizin hat, denkt, kann man nur den Kopf schütteln und sagen, was ist das für ein mega Blödsinn.
Das ist richtig. Und man muss dazu sagen, wenn ein Labormediziner dabei gewesen wäre, und soweit ich weiß, war kein.
Ja.
Es waren ein paar tolle, hochintelligente Menschen im Beratergremium, interessanterweise kein Labormediziner. Man muss dazu sagen, die Idee, dass ich auch aus einem Blutstropfen viele Tests machen kann, das haben wir bereits längst. Mhm. Also wir brauchen zum Beispiel für eine Blutzuckerbestimmung 2 Mikroliter Serum. Das heißt, ein Blutstropfen hat ungefähr 50 Mikroliter. Mhm. Das heißt, wir können da 25 Glukosebestimmungen theoretisch draus machen oder sonstige Cholesterin, Leberwerte, was immer Sie wollen. Das ist keine Frage der Menge. Es ist ein ganz großes Problem, das die Elisabeth Holmes offensichtlich übersehen hat. Es kommt darauf an, welches Material ich analysiere. Wenn ich in die Fingerbeere steche zu Hause und dann quetsche, habe ich Blutzellen, ich habe Gewebsflüssigkeit, ich habe natürlich Blut dabei, aber alles in einer Mischung. Das heißt, ich kann da sicher nicht alles das bestimmen, was ich sozusagen bei einer vernünftigen Blutabnahme, eine Blutabnahme mache, unter standardisierten Bedingungen. Mhm. Das Zweite, was eine Katastrophe ist, ist natürlich die Präanalytik. Wenn Sie die Blutprobe dann im Wollmarkt, im Supermarkt abgeben und die wird einmal in der Woche abgeholt, ist die Probe in Wirklichkeit kaputt. Das kann nicht funktionieren. Ja. Und diese Dinge muss ich natürlich auch berücksichtigen. Und auch das ist der spannende Teil der Labormedizin, ist, wie schaffe ich es, dass die Proben sozusagen richtig zu uns kommen unter richtigen Bedingungen, mit der richtigen Temperatur, dass die Werte möglichst wenig verfälscht werden.
Wie machen Sie das bei Labors.at? Weil da kommt immer, man sieht es auch in der Stadt, die Autos, die herumfahren. Sorgen Sie für eine gute Präanalytik?
Wir versuchen, die Kollegen, die selbst Blut abnehmen, auszubilden. Mhm. Wir machen für ihre Mitarbeiter Blutabnahme-Workshops, wo die das auch lernen. Wie mache ich das? Wir fürchten uns vor allem vor Probenverwechslungen. Weil man kann sich vorstellen, wenn der Patient plötzlich die falsche Blutgruppe hat, dann kann das richtig unangenehm werden. Wir haben natürlich die Proben sollten innerhalb von 4 Stunden im Labor sein. Wenn nicht, sollte man sie zentrifugieren. Die Kollegen, die weiter weg wohnen, wir holen auch aus Niederösterreich ab, haben Zentrifugen, die können selbst zentrifugieren. Die Autos sind alle gekühlt. Auch das wird überwacht online. Also die Temperatur in diesen Autos wird permanent überwacht.
Auch im Hochsommer.
Auch da hatten wir vor diesen Kühlautos sehr spannende Ergebnisse. Also, und das heißt, es wird ein enormer Aufwand da sozusagen dahinter gelegt. Mhm. Auch, dass diese Autos rasch ins Labor kommen. Wir haben mittlerweile über 60 Autos. Das ist wahrscheinlich, und das ist der große Vorteil von Facharztlabors, wir werden alle von Ärzten sozusagen geleitet. Das heißt, für uns ist das Wichtigste, einen richtigen Befund für den Patienten zu erledigen. Mhm. Und das ist ein bisschen im Gegensatz zu kommerziell geführten Labors, wo ein Konzern oder ein Wirtschaftler vorgibt, wie man etwas möglichst billig machen soll.
Sie setzen auf Qualität.
Wir setzen auf Qualität und natürlich steht für alle Facharztlabors, da spreche ich jetzt nicht nur für uns, sondern auch natürlich für den Mitbewerb, wo Fachärzte das als Ordination führen, immer sozusagen der Patient im Vordergrund. Und das ist sozusagen, wenn wir die Frage haben, sollen wir den teureren Test nehmen oder den schlechteren, wird die Wahl immer auf den teureren, auf den besseren Test für den Patienten fallen. Und das ist ein bisschen ein Unterschied auch zwischen ärztlich geführten Labors und Großkonzernen, wo es dann wirklich nur mehr um Umsatz, um Zahlen geht oder um die Masse.
Was wünschen Sie sich von Ihren Zuweisern?
Was ich mir von den Zuweisern wünsche, ist sozusagen ein bisschen ein Augenmerk, dass man Patienten nicht verwechselt. Bitte immer nur in beschriftete Röhrchen abnehmen. Wir haben regelmäßig unbeschriftete Röhrchen. Wir können das Blut vom Herrn Meier und von der Frau Müller nicht unterscheiden. Von außen.
Wenn irgendwie auch komische Werte kommen oder Testosteron nicht plausibel ist.
Ein bisschen die Bitte ist auch, die Röhrchen immer voll zu machen. Wir brauchen sehr wenig Material, aber das sind Röhrchen, da ist ein Vakuum drinnen. Das heißt, dieses Vakuum kann ein bisschen die Zellen zerstören und dann haben wir falsch hohe Werte, zum Beispiel beim Kalium oder bei der LDH. Also die zweite Bitte ist, die Röhrchen voll zu machen. Und die dritte Bitte ist, wenn irgendetwas unklar ist, bitte rufen Sie uns an. Wir freuen uns.
Über den Austausch.
Wir freuen uns über den Austausch. Sie erreichen relativ problemfrei immer einen Kollegen, der von 8 bis 22 Uhr Dienst hat. Das heißt, Sie können jederzeit bei uns anrufen, wenn Sie eine Frage haben, wenn irgendetwas unklar ist. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback.
Nein, der Arztservice ist einwandfrei. Also wenn irgendwas ist, dann erreicht man jemanden, der sehr kompetent auf der anderen Seite zur Verfügung steht.
Ja. Und die zweite Bitte ist, gerade bei Hormonwerten, es gibt Schwankungen, die können, wenn Sie einen Wert nicht glauben, bevor Sie sozusagen da Himmel und Hölle in Bewegung setzen, bitte kontrollieren Sie es, wenn es nichts Akutes ist. Gerade Testosteron ist so ein Thema. Da gibt es relativ starke Schwankungen. Das sollte man immer in der Früh abnehmen, weil da der höchste Wert ist bei Männern. Und manchmal hat man am Vortag Stress, dann hat man niedrigen Testosteronspiegel. Das heißt aber nicht, dass man sofort sozusagen ein Problem hat.
Ja, das ist auch mein Tipp bei vielen Hormonbestimmungen. Auch wenn das DSH einmalig leicht erhöht ist, würde ich es noch einmal kontrollieren in ein paar Wochen ohne Symptome, also Befinden schlägt Befunde. Beim Prolaktin, auch ein Stresshormon, wieder bestimmen. Und was ich finde, dass bei Ihnen toll funktioniert bei Labors.at, ist, dass es immer mit der PEG-Fällung einhergeht. Ja. Also da habe ich nicht einen Einzelwert, wo ich mir dann was zusammendichten kann, sondern es wird auch das Makroprolaktin gleich mitgemessen oder unterschieden. Also die Hormonanalyse ist schon was Heikles sozusagen.
Die ist was Heikles und kurz nur zur Erklärung, Prolaktin ist an sich das Hormon, das wissen Sie besser als ich natürlich als Endokrinologin, das mehr oder weniger für die Milchproduktion verantwortlich ist. Warum das auch Männer haben, kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist so. Manche Personen haben ein erhöhtes Prolaktin und das ist sozusagen ein Phänomen von Antikörpern gegen Prolaktin, die eine falsch hohe Bestimmung machen. Und wenn das ist, kann man diese falsch hohen Prolaktinwerte sozusagen erkennen mit der sogenannten PEG-Fällung, wo wir das ausfällen. Und dann kann man das unterscheiden. Ein Makroprolaktin ist etwas, was eigentlich keine klinische Bedeutung hat. Es kann nur in die Irre führen, wenn man sagt, oh Gottes Willen, der hat einen erhöhten Prolaktinspiegel, dem muss ich nachgehen.
Genau, und dann muss man es auch nicht, also da erspart man sich sinnlose Behandlungen sozusagen. Machen Sie Blutabnahmen auch zu Hause bei Patienten?
Ja, wir machen Blutabnahmen zu Hause. Wir sind auch sehr froh, dass die österreichische Gesundheitskasse mittlerweile den Hausbesuch zahlt. Das war nicht immer so. Weil relativ sehr viele Patienten sozusagen nicht außer Haus gehen können, weil sie bettlägerig sind, pflegebedürftig oder es reicht, wenn man sich den Fuß bricht. Kann man auch nicht außer Haus gehen.
Genau.
Es gibt Hausbesuche, die man natürlich anmelden kann. Wir haben Mitarbeiter, die ins Haus kommen. Das ist ein bisschen eingeschränkt. Natürlich, wir könnten 10-mal mehr Hausbesuche machen, als wir können. Ja. Das heißt, auch die große Bitte, vorher bitte mit dem Arzt absprechen und wenn der sozusagen attestiert, der Patient braucht einen Hausbesuch, dann können wir das natürlich das machen. Und es ist, man muss auch sagen, also gerade für ältere Patienten, bettlägerige Patienten, ist das ein enormer Stress, wenn die mit der Rettung ins Labor fahren müssen. Und würde natürlich auch ein Vielfaches kosten. Das heißt, wir versuchen da auch.
Ja, das ist nur vernünftig.
Für Patienten, den Stress und die Unannehmlichkeiten sozusagen so niedrig wie möglich zu halten und natürlich auch für die Kosten.
Nein, das ist ein super Service. Da bin ich froh, dass es das gibt. Wie ist bei Ihnen die Work-Life-Balance? Man hört, dass Sie ein begeisterter Labormediziner sind. Haben Sie auch noch andere Hobbys?
Nicht viele, muss man dazu sagen. Ja. Also es gibt Leute, die arbeiten wahnsinnig gern. Ich bin einer der Leute, die wahnsinnig gern arbeiten. Deswegen kann ich etwas, ist die Work-Life-Balance natürlich etwas verschoben. Ich verstehe aber auch, dass es Leute gibt natürlich, und wir haben auch Mitarbeiter, die sagen, ja, ich hätte auch gerne ab und zu meine Ruhe. Im niedergelassenen Bereich haben wir natürlich einen Vorteil, dass die Nachtdienste wegfallen. Mhm. Umgekehrt, nachdem wir versuchen, alle Befunde vom selben Tag möglichst fertig zu machen, arbeiten wir oft bis 22 Uhr. Mhm. Das heißt, bis 22 Uhr muss auch ein Labormediziner verfügbar sein. Es ist ein bisschen verschoben, so wie bei allen Ärzten. Wir können zum Teil zu Hause arbeiten, natürlich, weil wir halt dann oft nur telefonisch Auskünfte geben können, wenn das möglich ist. Aber dafür ist es sozusagen immer durchbrochen. Ja. Also es gibt sozusagen jetzt nicht die Zeit nur Privatleben, sondern man sollte auch immer erreichbar sein.
Es funkt dazwischen, ja.
Es funkt dazwischen. Das ist etwas, das habe ich mir so ausgesucht. Mhm. Das ist sozusagen etwas, mit dem ich gut leben kann. Mhm. Meine Frau ist nur manchmal deswegen beleidigt, wenn ich das Telefon abhebe. aber das gehört einfach dazu. Mhm. Das, was natürlich ein bisschen wegfällt und was natürlich etwas ist, was jeden Arzt natürlich belastet, sind schwerste persönliche Schicksale. Mhm. Ich bewundere Onkologen, die wirklich mit schwerkranken Patienten sozusagen, die auch begleiten und die es schaffen, das so abzugrenzen von ihrem Privatleben, dass sie da nicht zu viel mitnehmen. Wir haben immer wieder Fälle, die uns auch bewegen, aber das hat jeder, glaube ich. Das gehört dazu und das macht den Beruf auch wirklich schön. Aber natürlich, das ist etwas, also wenn ich gewusst hätte, dass das so viel Arbeit ist, hätte ich es trotzdem gemacht. Aber ich glaube, das sagt jeder Arzt. Also die meisten Ärzte arbeiten gerne 60 Stunden in der Woche und das auch angestrengt. Und das ist einfach Teil des Berufs und auch ein Teil des ganzen Erlebnisses.
Ja, man nimmt es einfach mit.
Man nimmt es mit und man kann, es gibt Berufe, da kann man sozusagen sagen, jetzt ist sozusagen
Schluss, jetzt
ist Feierabend, jetzt kümmere ich mich um andere Dinge. Und es gibt Berufe, wo man sozusagen das auch ein bisschen als Berufung sieht. Ich persönlich sehe die Medizin als Berufung.
Man hört es gut raus, ja. Was ist etwas, wo Sie sagen, das würden Sie optimieren in der Labormedizin oder an Abläufen und so weiter?
Da gibt es jede Menge. Wir optimieren jeden Tag und wir versuchen sozusagen jeden Tag besser zu werden. Ein Riesenthema ist immer das, die Diskussion, aber das ist natürlich auch mit den Kostenträgern die Diskussion. Es gibt eine Reihe von medizinisch notwendigen und sinnvollen Untersuchungen, die von der Krankenkasse noch nicht gezahlt werden. Wir sind mit denen in Verhandlungen. Natürlich dauern diese Prozesse lang. Das verstehe ich natürlich auch von der anderen Seite, weil irgendjemand, vor allem derjenige, der die Kosten im Griff haben muss, und das ist nun mal bei uns als Ansprechpartner die Krankenkassen, die müssen natürlich auch irgendwo bremsen und man kann nicht alles, was möglich ist, machen.
Was wäre Ihnen da wichtig, dass die Kassen übernehmen, wenn man so?
Im Augenblick zum Beispiel Calprotectin wird von der österreichischen Gesundheitskasse übernommen, da sind wir sehr froh drüber, das ist ein Marker für chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Mhm. Das, was wir gerne hätten, sind die Medikamentenspiegel.
Die werden nicht übernommen?
Die werden nicht übernommen in Wien. Lustigerweise werden sie in Salzburg übernommen.
Aha.
Das heißt, wir haben ein Teil der Labormedizin, die dazugehört, ist natürlich immer die Logistik zu finden. Welches Labor kann diese Analyse mit der Krankenkasse abrechnen?
So viel zur Harmonisierung der Kosten. Ja. Wir sagen nichts.
Die Harmonie, man muss da immer beide Seiten sehen. Und auch die österreichische Gesundheitskasse hat ein System mit 6 Millionen Versicherten mit Beiträgen, die nicht unbegrenzt sind, mit Landesorganisationen, mit unterschiedlichen Gesundheitsstrukturen. Mhm. Sie haben viele Ansprechpartner. Das ist etwas, was nicht von heute auf morgen geht.
Ja. Aber und da hat sich auch, weil vor Jahren war doch nicht das DSH, das die Schilddrüsenfunktion kontrolliert, in den Standardpanel.
Richtig. Und das ist etwas, was mittlerweile funktioniert. Und es bewegen sich beide Seiten. Natürlich ist es auch so, dass die Labormediziner nicht die Tarife bekommen, die sie gerne hätten, sondern die, auf die man sich einigt. Mhm. Aber das ist ja auch das Schöne des Systems in Österreich, dass man versucht, Dinge im Gespräch zu lösen. Man kann natürlich das Gesundheitssystem immer krank jammern.
Nein, aber man muss auch sagen, dass es gut funktioniert, wo es gut funktioniert.
Die Dinge, und man muss sagen, 90% der Ärzte leisten hervorragende Arbeit und es bekommt sozusagen ein Normalversicherter, nicht Privatpatient, bekommt auch die notwendige Behandlung in Österreich.
Das absolut, muss man auch sagen. Absolut, ja.
Dass das nicht immer angenehm oder nicht immer einfach ist oder manchmal mit Wartezeiten zu verbunden ist, ist so. Mhm. Aber ich glaube, dass das System im Großen und Ganzen sehr gut funktioniert. Dass man es verbessern kann, ist keine Frage. Dass man da natürlich auch als Arzt von seinen Wunschzetteln, weil die Ärzte sind ja immer gewohnt zu fordern und zu fordern und meistens auch zu bekommen, Abstriche machen muss, weil das ein Gesamtsystem ist, das man berücksichtigen muss, ist etwas, was, ich glaube, das ist für uns alle klar.
Wie sehen Sie die Labormedizin in 5 Jahren? Was glauben Sie, werden so die Entwicklungen sein, wenn wir uns in 5 Jahren wieder treffen und dann sagen wir, das hätten wir vielleicht nicht erwartet oder doch?
Das, was wir nicht erwartet haben, ist zum Beispiel, das haben wir auch durch die Covid-Pandemie gelernt, wir hatten vorher natürlich auch molekularbiologische Erregertests, PCR-Tests, dass das eine derartige Breite hatte und dass man es wirklich schafft, innerhalb von kürzester Zeit ein System aufzubauen, wo mehr oder weniger ganz Österreich regelmäßig getestet wird. Und das ist etwas, was schon wahrscheinlich bleiben wird. Es werden neue Techniken entwickelt werden, die jetzt langsam sozusagen in die Routine kommen können. Das ist sicher die Molekularbiologie bei der Erregerdiagnostik. Gerade da haben wir das Problem bei schwerkranken Patienten, dass das einfach zu lange dauert. Eine Blutkultur dauert bis zu 6 Tage, weil die Bakterien leider wachsen müssen. Wir haben noch keine Methode gefunden, das zu beschleunigen. Und wenn wir da ein neues Verfahren haben, dass wir sozusagen das innerhalb von kürzerer Zeit wissen, dann ist das sozusagen ein Riesenfortschritt, gerade in der Akutbehandlung in den Spitälern. Und auch dort, also im AKH weiß ich es, die Infektiologen sind begeistert, welche Möglichkeiten sozusagen diese neuen Techniken bieten. Also es wird neue Techniken geben. Das, was wahrscheinlich auch kommen wird, ist, dass unsere elektronischen Geräte, die wir mit uns herumtragen, sehr viel mehr Körperfunktionen messen werden, als wir derzeit wissen oder wissen wollen. Es gibt ja mittlerweile Uhren, die den Blutdruck auch noch abschätzen können. Nicht nur die Sauerstoffsättigung.
Auch das EKG halbwegs.
Auch das EKG und mittlerweile bereits zum Teil den Notarzt rufen würden, falls sozusagen da wirklich ein Infarkt ist. Also die analysieren das auch. Und ich glaube, dass es da auch einiges geben wird in Richtung Labormedizin, zum Beispiel bei den Diabetikern, die ja jetzt einen Sprung haben mit dieser die sozusagen ein Gerät am Körper tragen, das permanent den Blutzuckerspiegel misst. Und damit können die ja fantastisch ihren Blutzucker einstellen. Das ist etwas, was im Vergleich zu früher natürlich ein Riesenfortschritt ist.
Ja, und sich diesen Fingertest ersparen sozusagen. Was aber auch ein leidliches Thema ist, dass es auch hier nicht für alle Menschen mit Diabetes gilt, sondern nur für bestimmte Kriterien, wo es die Kasse übernimmt. Weil natürlich sonst ja als Selbstzahler kann man das schon machen. Andererseits warnen ich auch Patienten, diese Geräte nicht sinnlos zu tragen, wie die sinnlosen Vorsorgebestimmungen, weil als Nicht-Diabetiker oder ohne Risiko ist es jetzt wurscht, ob mein Zucker in der Früh 70 ist und nach dem Essen 100, weil es trotzdem im Normbereich ist. Da muss man auch unterscheiden.
das ist leider ein Trend, diese Selbstoptimierung, hat natürlich mit den technischen Möglichkeiten, hat man eine Vielzahl von Daten, wo wir auch zum Teil gar nicht wissen, ob das sozusagen so sinnvoll ist, die zu bewerten. Das beginnt bei der Sauerstoffsättigung, der kontinuierlichen Blutzuckermessung.
Genau.
Das
genau.
gibt es zum Beispiel, manche Leistungssportler machen das aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube trotzdem, dass es da einige Fortschritte geben wird. Es wird möglicherweise bei den Schnelltests Fortschritte geben, wobei das ist etwas, das es wird in der Labormedizin seit 30 Jahren diskutiert, dass es bald jeder Arzt ein Kastel haben wird, wo so er einen Tropfen
eine
Blut hineingibt.
Ein Point of Care.
Ein Gerät. Point of Care, mehr oder weniger ein Point of Care Google, wo man einen Tropfen Blut hineingibt und der erzählt einem alles über den Patienten.
Also die Elizabeth Holmes Story.
Die Elizabeth Holmes Story sozusagen im Heimbetrieb. Auch das ist einer der Dinge, die wir jedes Jahr diskutieren, die offensichtlich noch nicht so weit sind, aber die möglicherweise irgendwann kommen. Wir werden unsere Themen ist jetzt eigentlich, wir haben fantastische neue Analysenverfahren. Wir können zum Beispiel alle Bakterien, die im Darm sind, gleichzeitig bestimmen. Nur das große Thema ist, was machen wir mit der Information?
Ja, genau, genau. Weil, ja, was sagt das aus?
Und das ist sicher, dass das nächste, oder zum Beispiel bei genetischen Daten, Sie können mittlerweile 500 Euro ihr komplette Geninformation mehr oder weniger ablesen, bekommen dann 4 Milliarden Basenpaare sozusagen, wahlweise als USB-Stick oder zum Download, wie Sie es möchten. Nur die Frage ist, wie werte ich das aus? Und die Frage, unser Thema ist, wir können tolle Analysen machen. Jetzt müssen wir uns dann machen, das sozusagen sinnvoll auszuwerten. Da fehlen uns noch die Instrumente, aber ich bin mir relativ sicher, dass die Bioinformatik bald so weit ist, dass wir das sinnvoll machen können. Wie weit die künstliche Intelligenz uns da weiterhelfen wird,
da werden wir sehen.
Kann ich nicht sagen. Dazu bin ich sozusagen zu wenig Informatiker oder zu wenig Visionär. Bisherige Erfahrungen mit künstlicher Intelligenz, also gerade Labormedizin war ja ein Thema seit 40 Jahren mit sogenannten Expertensystemen, wo der Experte per Computer dann sagt, was man hat, waren eher bescheiden vom Nutzen. Also die haben den Ärzten eigentlich nur das gesagt, was die gewusst haben.
Und das ist einmal beruhigend für die Berufsgruppe vorerst. Aber es ist ein Tool zur Verbesserung der Patientenversorgung.
Es ist ein Tool zur Verbesserung der Patientenversorgung und es wird sozusagen, ich glaube, der Arzt muss auch mit den neuen Medien und diesen neuen Informationsquellen umgehen. Jeder Arzt muss natürlich auch mit Google umgehen können, weil der Patient schaut natürlich bei Dr. Google nach, was das sein kann. Und das sind ja durchaus auch zum Teil fundierte Dinge, manchmal auch eher gefährliche Dinge, leider.
Und auch die künstliche Intelligenz. Also, dass jeder, der ein Alexa zu Hause hat, weiß, dass das nicht immer so optimal funktioniert mit der Steuerung. Und auch, wenn man ChatGPT oder sonst was befragt, muss man auch wissen, dass es oft auch viel Blödsinn oder Reingedichtetes kommt, weil so Large Language Models so gebaut sind. Also, da ist jetzt nicht die Quelle der Intelligenz dahinter.
Und ich glaube, dass man künstliche Intelligenz als tolles Tool auch als Arzt nutzen muss. Zum Beispiel, wenn man sich unsicher ist bei der Bewertung von irgendwelchen Hauterscheinungen, gibt es ja mittlerweile sozusagen Ansätze.
Auch in der Radiologie.
In der Radiologie gibt es sozusagen den Ansatz, dass die künstliche Intelligenz eine Einschätzung vornimmt und der Arzt übernimmt dann die Bewertung, was etwas ist, wo man das durchaus als Hilfsmittel verwenden kann. Und ich glaube, da wird sich einfach die Arbeitswelt ein bisschen anpassen, so wie sie sich durch Computer angepasst hat, durch die neuen Möglichkeiten. Und wir werden damit leben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine künstliche Intelligenz ihr Herz oder ihre Lunge abhört, aber ja. Vielleicht wird auch das passieren. Mhm. Ja.
Es ist gut, wenn, also da muss ich sagen, es ist gut, wenn einmal eine menschliche Intelligenz das macht, weil
richtig.
Die klinische Untersuchung ist oft aufgrund der vielen apparativen Möglichkeiten inzwischen sehr im Hintergrund gerückt, mit dem Herz abhören, mit der Lunge abhören, sage ich auch immer meinen Studierenden. Also da muss man schon oft zum Äußersten schreiten und den Patienten befragen oder den Patienten untersuchen.
Ja, und das ist ein ganz zentraler Punkt, es ist lustig, dass auch der Labormediziner das sagt, ist, setzen Sie jeden Laborbefund immer in Kontext mit Ihrem Patienten.
Absolut.
Ja.
Mhm.
Und wenn das nicht zusammenpasst, bitte hinterfragen Sie den Laborbefund und nicht den Patienten. Ja.
Das ist so wichtig, das ist eine super Aussage. Ja, Herr Professor Endler, ich möchte mich bedanken.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ich bedanke mich auch bei Labors.at für die Unterstützung. Labors.at unterstützt diese Folge, da sind wir ganz happy drüber und auch über die gute Zusammenarbeit. Nochmals danke. Und bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße
Danke.
Von uns.
Ich freue mich.